Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist wieder Julia Höfer. Hallo Julia.
Hallo Nils, freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
Deswegen wieder, du warst das letzte Mal in Folge 36, Selbsthilfe nur wie? War der Titel. Wir haben da versucht, möglichst viele Leute von der Selbsthilfegruppe oder das Starten einer Selbsthilfegruppe zu motivieren. Hattest du gedacht, dass es 32 Folgen her ist?
Nee, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
Wahnsinn,
ne? Ich komme mir vor wie vor ein paar Wochen gerade erst.
Ja, mir nämlich auch. Ich hab nämlich so Richtung 60 geguckt oder so Ende 50 und dann auf einmal 36, das.
Das ist aber schon lange her. Bei der wievielten Folge bist du jetzt?
Denn das hier wird jetzt die 68. Also, ja. Wahnsinn. 32 Folgen später, also verrückt. Ja, es geht alles so ein bisschen schneller, als man denkt und das ist auch so ein, ja, ich sag mal, der rote Faden von dieser Folge. Meine Idee war nämlich, zum Lungenkrebsmonat eine Folge zu machen, wo du erzählst, wie das Ganze von früher bis heute, also Community, deine Erkrankung, alles so passiert ist. Denn du bist tatsächlich 9 Jahre dabei.
Über 9 Jahre, 9,5 sind es jetzt schon. Das heißt, ich marschiere schon auf die 10 zu.
Wahnsinn. Und man muss sagen, metastasiert von Anfang an.
Ich hatte bei meiner Erstdiagnose Metastasen in der Lunge, in den Lymphknoten und schon 3 Metastasen im Hirn.
Boah, Wahnsinn. Und dann bald 10-Jähriges. Wir kennen uns auch, also seit meiner Stunde 0. Ich werde also berichten von 3 Jahren, also ich bin jetzt 3 Jahre dabei und werde so ein bisschen meine Eindrücke dir oder auch dem Publikum dann mitteilen. Aber du hast natürlich dreimal so viel, also mehr als dreimal so viel Erfahrung in der Community. Aber wie war es denn? Damals hattest du auch schon Zugang zu TKIs und moderner Medizin, oder bist du mit, ich sag mal, der handelsüblichen Methodik oder Therapie, Bestrahlung, OP angefangen?
Nein, ich hatte Glück oder ich habe es mir vielleicht auch selbst zu verdanken. Ich war 38 bei der Diagnose. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und keine Erfahrung mit Krebs, aber ich hatte die vage Idee, dass unsere Krankenhäuser spezialisiert sind und habe geguckt, ob es ein spezialisiertes Lungenkrebszentrum tatsächlich gibt. Als meine Hausärztin nach dem üblichen, da ist ein Schatten auf der Lunge, Röntgenbild, mich zur Bronchoskopie schicken wollte. Und die wollte mir Gutes tun, wollte mich hier in unser nahes Stadtteilkrankenhaus senden und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte bitte in ein Lungenkrebszentrum. Und das war damals nicht üblich, dass man die Mutationstestung in den Krankenhäusern gemacht hat. Das wussten, also allgemeine Krankenhäuser wussten davon noch nichts. In den spezialisierten Lungenkrebszentren wusste man das. Und das war wirklich mein großes Glück, dass ich damals dorthin gegangen bin. Ich wurde direkt getestet. Der Arzt hat sich nicht getraut, mir zunächst Hoffnung zu machen und hat mir erstmal erzählt, ich hätte vermutlich eine Überlebenszeit vielleicht noch von einem halben Jahr, hat er mir gegeben. So.
Ja.
Zu Recht, denn ich war damals die erste erfolgreich getestete Patientin am Krankenhaus tatsächlich. Die hatten noch keine Mutationspatienten vor mir.
Oh.
Und 2 Wochen später, der hat sich damals richtig reingehängt, weil ich so jung war, und hat die in Köln genervt bei der Analyse, die soll man schnell machen, kam dann tatsächlich die ALK-Mutation raus. Und ich wurde dann auch direkt mit dem ersten zielgerichteten Medikament behandelt oder auch dem einzigen, was damals zugelassen war, muss man sagen, für ALK, nämlich Xalkori.
Das ist ja damals wie heute immer noch entscheidend, also an das richtige spezialisierte Zentrum zu kommen. Also das ist eine meiner Hauptaufgaben, wenn Zuhörer schreiben, zu sagen, ich kann euch nicht weiterhelfen, aber ich habe hier zum Beispiel die Landkarte vom NCT oder vom NNGM. Sucht euch bitte eins aus, was heimatnah ist, aber nehmt bitte eins von diesen Zentren. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Du erlebst das heute immer noch, dass Patienten kommen und sagen, Mutationsanalyse, was ist das? Hatte ich nicht. Aber es ist deutlich weniger. Das muss man schon sagen. Also das Wissen darum, dass das wichtig ist bei Lungenkrebs, das ist schon deutlich weiter herumgekommen.
Du hattest dann tatsächlich auch mehrere Progresse in den 9 Jahren.
Mhm.
Ich weiß, dass
10 Stück.
10 Stück?
Ja.
Also hast du 10 Jahre, 10 Progresse, so genau. Stumpf gesagt.
Ja, kann man so sagen.
Weil ich weiß ja, in unseren 3 Jahren, die wir zusammen verbringen, wurdest du auch des Öfteren bestrahlt.
Mhm.
Das ist im Moment so mit dem TKI zusammen so deine Therapieform oder Wahl der Therapie?
Ich habe ja fast alle TKIs für Alk durch. Mhm. Ich habe bisher mehrere TKIs miterlebt, wie sie zugelassen wurden in Deutschland. Also ich habe sozusagen schon immer ein Auge drauf gehabt und gewartet, wann kommt das nächste. Und es kam auch
immer mit der Welle mitgeschwommen.
Immer mit der Welle mitgeschwommen, ganz genau. Und zwischendurch wurde ich dann halt auch ein paar Mal bestrahlt. In der Lunge wurde ich mehrfach bestrahlt, am Hals, in den Lymphknoten, in der Achselhöhle wurde ich bestrahlt, ein paar Mal wurde ich am Hirn bestrahlt. Immer in der Hoffnung, dass man dann sozusagen das Medikament noch ein bisschen länger nehmen kann und eben abwarten kann, bis das nächste zugelassen wird. Genau.
Also Zeit gewonnen mit der punktuellen Bestrahlung dann praktisch.
Ja. Das ist natürlich auch alles so ein bisschen meiner frühen Diagnose geschuldet. Also danach sind Medikamente gekommen, die deutlich länger wirken. Jedes neue Medikament, jede neue Generation wirkt noch länger und noch besser und noch hirngängiger als das davor. Und bei mir ist es natürlich so, dass ich schon viele Therapielinien hinter mir habe und man dann auch sagt, mit jeder weiteren Therapielinie wird es auch schwieriger, den Krebs zu besiegen.
Ja, trotz alledem gehörst du zu den, ich sag mal, Galionsfiguren bei uns, so in dieser Lungenkrebsbranche, sage ich mal, oder uns Patienten. Wir wollen ja alle dahin. Also wir haben eben im Vorgespräch schon eine Karin Abel oder eine Bärbel Söke.
Ja.
Das sind ja alles kleine Leuchttürme oder Sternchen, wo wir sagen, da wollen wir hin. Also wir sind ja alle froh. Also meine 3 Jahre wurden mir ja auch nicht zugetraut. Diagnose wie bei dir war ja auch so, ja, Richtung halbes Jahr oder eher 3 Monate, weil schon das Rippenfell und nah am Herzbeutel und was auch immer dann so ein bisschen was das kritisch macht. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass Therapieauswahl jetzt leichter wird? Oder fühlst du dich immer noch so? Also so habe ich das Gefühl nämlich. Ich fühle mich immer noch so, als ob ich dieser Welle so hinterher schwimme. Also ich warte ja auch noch auf einen TKI, der folgen könnte. Und,
ich glaube, das macht man eigentlich immer. Also mir ging es ja nicht anders 2016. Da hatte ich auch nur ein Medikament zur Verfügung und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung und kein Wissen darum, was da noch kommen würde. Und so geht es dir jetzt eigentlich auch, ne? Also wir warten immer alle auf die Entwicklung und aus meiner Erfahrung heraus kommen die aber, diese Entwicklung. Also du erlebst ja, dass neue Medikamente auch bei dir jetzt in deiner Mutation zugelassen werden und dass neue Erfahrungen damit gemacht werden und wieder Lebenszeit gewonnen wird. Und ich glaube, jedes Mal bist du an diesem Punkt oder kommst auch an diesem Punkt, wo du auf dieser Welle mitschwimmst und nicht so richtig weißt, okay, was gibt es jetzt noch für Optionen für mich, was kann noch kommen? Ne?
Ja, man muss immer nur die Augen aufhalten, ne? Studien.
Du musst die Augen aufhalten und so ein bisschen Vertrauen haben. Das ist ja auch so, weil die Lungenkrebsforschung gerade wirklich auf so einem richtigen Peak ist und ganz viel entdeckt und da ganz viel auch passiert.
Ja, und auch viel aus anderen Tumorarten rüberschwappt, ne?
Ja.
Also,
aber man muss das auch aushalten, ne? Diese Ungewissheit, ich glaube, die hat einfach jeder. Das kann dir auch keiner nehmen. Und selbst die Patienten, das höre ich ja, die schon 6 oder 8 Jahre auf einem Medikament stabil sind, was es ja gibt auch, mehrfach, ne? Auch die verlieren ja nicht den Respekt oder die Angst, sondern haben eigentlich dann, je länger die Zeit vergeht, noch mehr Angst davor, oh, wie lange kann das jetzt noch wirken? Ne?
Kennen niemanden aus unserer Community, die oder der die Angst vor diesen CT-Untersuchungen verloren hat. Also es geht allen ungefähr gleich. Also dass man immer wieder zittert, bekomme ich eine Verlängerung. Ne?
Ja, also ich würde sagen, dass die schon kleiner wird. Ne?
Okay.
Die Angst vor den, also glaube ich, oder sagen wir so, es ist ganz individuell vermutlich. Ne? Es kommt auf die Erfahrung an. Wie gesagt, wenn jemand 8 Jahre stabil ist, hat er vielleicht mehr zu verlieren. Ich nach 10 Progressen habe da wirklich wenig Angst vor. Ist eigentlich paradox, aber ich glaube, wenn man das schon so oft mitgemacht hat, dass man danach auch im Arztzimmer steht und gesagt bekommt, oh, da wächst aber schon wieder was, wir haben schon wieder was gefunden. Oder ich bei den letzten Malen ja auch gar kein CT brauchte, weil ich die Metastasen selber gespürt habe, geht man tatsächlich irgendwie irgendwann gelassener damit um. Das macht einem nicht mehr so große Angst.
Okay, also bist du jetzt, also wir hatten da ja noch nicht so drüber gesprochen, wir reden über viel anderes, aber so aus meinem nahen Umfeld, da ist der Respekt immer noch sehr groß, also, ja, also vor jedem CT, ne? Weil die Ungewissheit immer so mitschwingt, ne? Was gibt es, was kommt jetzt, weil mit jedem Therapiewechsel verändern sich ja auch die Nebenwirkungen oder das Leben an sich, also kann ich es noch so schön führen wie jetzt oder bei manchen vielleicht auch, na, die Hoffnung, vielleicht kommt jetzt eine andere Mutation, vielleicht wird es sogar besser. Mhm. Aber obwohl, die haben, glaube ich, wenige diese Hoffnung. Die meisten denken immer eher an ein, jetzt könnte es anders werden. Anders heißt ja meist immer schlechter werden, ne?
Es gibt total viele Fantasien, die man da auch rund um den Progress haben kann. Also meine Erfahrung ist erstmal, dass jedes neuere TKI tatsächlich besser verträglich ist. Bei mir war das so. Ich bin ja jetzt auch schon bei einem anderen TKI, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Ich hatte mal wieder einen Progress dazwischen und bin jetzt in einer Studie und muss sagen, ich habe so gut wie gar keine Nebenwirkungen mehr. Bin ich echt erstaunt drüber, ne, dass es so ist.
Ja.
Und ich habe vor den CTs oder MRTs keine Angst tatsächlich. Mich interessiert auch ehrlich gesagt das Ergebnis gar nicht mehr so sehr. Ich habe den Ärzten gesagt, die sollen mich bitte nur anrufen, wenn was ist, und wenn nicht, dann möchte ich das auch weiter direkt vergessen, wenn ich aus der Tür bin. Und bei den letzten Malen war es ja so bei mir, dass eben Lymphknotenmetastasen aufgetaucht sind. Und das bedeutete, dass ich direkt solche Knubbel am Hals oder am Schlüsselbein gespürt habe. Also an der Tür wollen da, habe mir irgendwie an den Hals gegriffen, habe gedacht, oh, das war gestern irgendwie, habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Und wusste auch sofort, das ist eine neue Metastase. Und habe am nächsten Tag meinen Arzt angerufen und dann bin ich direkt dahin und die haben das biopsiert und so weiter, was dann alles passiert. Aber ich habe mir an den Hals gegriffen, habe das gespürt und habe eigentlich direkt gedacht, ah, okay, das kannst du wegstrahlen, das ist kein Problem.
Selbst schon die Expertin geworden, ne?
Und das macht einfach die Erfahrung, die du machst, ne? Mhm. Wenn du das schon dreimal gemacht hast, die Erfahrung, auch Mensch, das und das kannst du bestimmt so und so behandeln, das macht ja auch was mit dir. Ne? Das,
ja,
dann wirkt und auch das Nervensystem das nächste Mal nicht so in Aufruhr.
Nee, genau. Und die Expertin für deine eigene Krankheit, das ist ja auch ein Vorteil. Das habe ich auch von dir gelernt und versucht, auch in die gleiche Spur reinzukommen. Mich immer belesen und versucht, in die richtige Richtung zu gehen. Nun sind wir ein bisschen in der Öffentlichkeit. Wir versuchen, viele Gruppen zu gründen. Wir versuchen natürlich über den Podcast. Du hast ja auch mit Eva noch einen Podcast gehabt und versuchen so ein bisschen über unsere Geschichte was zu erzählen und natürlich den anderen Leuten auch was mitzugeben, besonders das mit der Zweitmeinung, das ist ja unser Steckenpferd. Jetzt kommt so ein bisschen die ethische Verantwortung dazu, weil wir öffentlich über Krebs sprechen. Man muss immer aufpassen, wie man was formuliert, weil natürlich jetzt ist ja auch so, ne? Bei dir klappt das jetzt mit dem TKI in der Bestrahlung, das muss aber natürlich bei keinem anderen oder nicht bei allen genauso passen. Diese Reichweite erzeugt auch Verantwortung. Hast du das Gefühl auch?
Ja, total. Ich werde natürlich auf Instagram auch schon mal angeschrieben. Ich merke das auch einfach als Selbsthilfegruppenleitung. Du wirst vom Patienten gefragt und die bringen dir ein Vertrauen entgegen in deine Kompetenz, die ja also so groß jetzt auch nicht ist, sag ich mal. Ich bin kein Arzt. Ne?
Nein,
und ich merke einfach, die stellen manchmal Fragen, die trauen die sich den Arzt nicht zu fragen. Oder sie haben vielleicht keine Idee, wie sie es formulieren sollen. Wie auch immer, sie trauen dir auf jeden Fall eine riesige Kompetenz zu und glauben, dass du das sicher weißt. Ne?
Mhm.
Und ich finde, das betrifft eigentlich uns alle, ob das jetzt Menschen sind, die das ehrenamtlich machen, die das kommerziell machen, ob du in einem großen Verein bist, ob du eine Selbsthilfegruppe leitest, du mit deinem Podcast hast auf jeden Fall auch eine große Reichweite, wo du sicherlich auch häufig angeschrieben wirst, ne, von Menschen, die dir irgendwelche Fragen stellen oder sagen, sag doch mal, wie machst du das? Ob das jetzt Menschen sind, die Krebswissen verbreiten oder ob sie mit Komplementärmedizin umgehen. Es ist einfach so, dass ganz viele Patienten ja nun mal auch von Angst geleitet sind und vielleicht auch die Vermutung haben, vielleicht weiß ich ja nicht alles. Vielleicht hast du ja noch irgendein geheimes Wissen, das ja vielleicht auch mein Arzt nicht weiß und das mir dann vielleicht doch noch ein paar Jahre bringen wird. Also es ist ja einfach auch sehr viel Angst bei den Patienten da und ein sehr großes Vertrauen, was die automatisch dann so Heilsbringern wie dir und mir und anderen sozusagen entgegenbringen. Und ich finde auch, das ist so ein Thema, dass man ganz vorsichtig kommunizieren muss.
Ja, deswegen hatte ich auch, also wenn ich angeschrieben werde, habe ich immer nicht einen Standardsatz, aber schon, habe ich dir eben schon gesagt, mit NCTs und NNGM, bitte geht dahin, holt da eure Informationen, ja. Und ne, weil ich natürlich auch will, dass sie zu den richtigen Spezialisten kommen. Das sieht man ja sehr oft, Instagram und wo auch immer man, Facebook, wo man seine Informationen herbekommen kann noch, also außerhalb der, der Onkologen, die man ja dann besucht oder Hausärzte einen betreuen. Aber da ist mir das auch aufgefallen, dass viele sich als Experten bezeichnen, die eigentlich mit Onkologie oder mit Forschung, Wissenschaft wenig zu tun haben. Und Wissenschaft ist ja auch noch in Klammern gesetzt. Ne? Also ich vertraue ja eigentlich nur jemanden, der wirklich Onkologe ist oder Onkologin und täglich arbeitet, auch mit Lungenkrebslern arbeitet. Die unterscheiden sich manchmal sogar noch in ihren Fachkenntnissen in der Therapieform. Ne? Manche sind für TKIs, manche für Immuntherapien. Das sehen wir ja bei uns in den Veranstaltungen. Ne?
Ja.
Und wenn sich da denn jemand hinstellt und der hat denn irgendeinen anderen Beruf ausgeübt und sagt, nee, nur das ist richtig und so müsst ihr das machen, ja, dann kriege ich auch schon sehr starke Bauchschmerzen, muss ich sagen, wenn die dann ganz weit weg sind, in meinem Expertenteam aufzutauchen, ne?
Mhm.
Aber haben, keine Ahnung, 20-mal so viele Follower oder 100-mal so viele Follower, dann denke ich immer schon so,
ja. Ich denke da immer, also ich glaube, die Follower haben ja auch noch ein richtiges Leben. Und die haben da ja auch Ärzte, die sie begleiten und denen sie hoffentlich vertrauen. Und ich denke immer, dass sie vielleicht, wenn man auf Instagram oder Facebook oder sonst wo unterwegs ist, immer viel aus und so als wären da vielleicht Menschen mit viel Macht. Aber letztendlich holen sich ja Menschen Informationen und gehen damit zu ihrem Arzt. Hm. Also ist jedenfalls meine große Hoffnung. Und müssen sie ja auch meistens, anders kommst du ja nicht weiter, ne, wenn du irgendwo einen Tipp kriegst. Mhm. Irgendjemand muss dir ja dann was verschreiben oder muss mit dir die Therapie-Weg gehen oder so. Ne? Und dann wird es sicherlich hoffentlich wieder eingenordet. Und ich versuche auch immer eigentlich mein Wissen so weiterzugeben, dass ich sage, geh doch mal mit den und den Fragen zu deinem Arzt. Also ich habe die und die Gedanken oder Ideen dazu, geh doch bitte damit mal zu deinem Arzt und frag den. Denn letztendlich ist es ja auch so, es ist so individuell, ne? Das weißt du ja selber, mit den Verläufen, wie Therapien wirken, was bei dir ausschlaggebend ist oder nicht, was eine Rolle spielt. Jetzt mal Mutationen hin und her, schön, dass es das alles gibt, diese molekularbiologischen Untersuchungen, aber trotzdem wirkt die eine Therapie bei dem einen total super und ewig lange, bei dem anderen schlägt die gar nicht an. Das kann sich dann halt auch keiner erklären. Und deswegen ist es eben letztendlich alles individuell. Und niemand, ob das ein Verein ist, ob das jemand Professionelles ist, ob das eine Selbsthilfegruppe ist, kann eigentlich so eine allgemeingültige Aussage machen. Sondern immer nur Hinweise geben.
Ja, das ist auch so. Ne? Deswegen versuche ich auch immer in dem Podcast eigentlich so die, ich sag mal, international anerkannten Experten einzuladen und allen zugänglich machen, damit man wenigstens eine Einordnung kriegt von einer fachlichen Ikone, sage ich mal. Ne?
Das finde ich auf jeden Fall auch wichtig, dass das Ärzte oder Wissenschaftler sind. Das finde ich auch bei dir so toll. Oder dass du auch aus der Rechtsberatung, du hast immer Experten da, das finde ich richtig gut, die da wirklich eine Expertise mitbringen und die auch einfach ein praktisches Wissen haben, weil die viel Erfahrung mitbringen.
Ja, weil es ja ein tägliches Handwerk ist und ich sag mal, auch wenn es noch nicht in einer Richtlinie oder in einer S3-Leitlinie ist, dann ist es trotzdem vielleicht Teil einer Forschung und die forschen täglich dran, können schon mal ein bisschen was sagen oder es sind Ärzte, das weißt du ja auch in unserer Lungenkrebs-Community, gibt es ja gar nicht so viele hochgradige Spezialisten, sage ich mal, ne?
Das ist erst eine Handvoll. Und das für mich auch die Zeitreise, die ich gemacht habe. Von ich komme zu meinem Arzt 2016 oder 17 oder 18 und sage, ich habe die und die Nebenwirkungen oder sind das Nebenwirkungen, was ich da habe? Und der Arzt sagt zu mir, damals noch Frau Mittelstädt, wir lernen mit Ihnen zusammen.
Ja.
Weil die nämlich auch noch keine Erfahrung haben, weil die nämlich auch noch nicht so viele Patienten kennen. Und heute ist das natürlich komplett anders. Wenn ich mir das heute angucke, dass man genau weiß, die und die Nebenwirkungen treten auf und die haben die und die Ursache, die man so und so behandeln kann. dann ist das schon mal was ganz anderes. Und dass man überhaupt mehrere Ärzte hat. Also damals 2016 sagte meine Ärztin noch zu mir, brauchen Sie jemals eine Zweitmeinung, gehen Sie nach Köln.
Ja.
Ja, und Köln war damals eben auch der Leuchtturm, ist es ja immer noch, kann man gar nicht anders sagen. Aber neben Köln haben sich eben inzwischen auch viele andere Ärzte total reingefuchst und tief reingefuchst in das Thema, weil, das muss man ja auch sagen, das ist für die ja auch eine totale Offenbarung. Für die ganzen Pneumologen und für die Lungenkrebsonkologen, die jahrzehntelang Leuten eigentlich beim Sterben zugeguckt haben, wenn die metastasiert waren und gar nicht viel in der Hand hatten. Und jetzt haben sie einen riesigen Werkzeugkasten zur Verfügung. Also ich denke mir, das macht die Ärzte auch ziemlich glücklich.
Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, alles individuell. Mhm. Wenn ich dann so Accounts sehe, die sagen dann, das ist total schlecht oder das ist total gut. Und dann denke ich auch immer, ja, das kommt jetzt wieder auf den TKI an oder das kommt auf die Therapie an, das kommt auf die Mutation an.
Ja, wahnsinnig unterschiedlich und so wahnsinnig ausdifferenziert. Ne? Ja, und das ist bei den TKIs auch, finde ich, nochmal besonders tricky, weil da tatsächlich jedes einzelne Medikament nochmal auf ganz unterschiedliche Sachen reagiert und interagiert.
Ja. Ja, genau, interagiert. Und ich habe jetzt ja auch tatsächlich mein Olaparib, mein Zusatz, PARP-Inhibitor, wird runtergesetzt von 150 auf 100 Milligramm zweimal am Tag, morgens und abends. Und da ist auch Matthias Schäffler für die Lunge und tatsächlich nochmal Rücksprache mit Lisa Steinhilper, die eigentlich für Brust zuständig ist, aus Hamburg, die sich da absprechen, weil es das auch das erste Mal erst gab. Ne? Also, ja, oder mit denen ich mich dann abspreche. Das ist wirklich
verrückt. Es gibt immer noch erste Male, ne? Wir erleben immer noch erste Male. Ich damals sehr viele oder mit mir die Ärzte, aber die gibt es auch immer noch jedes Mal. Ja.
Ja, und da muss alles, also alles, was sonst eingenommen wird und nochmal die ganzen Nebenwirkungen, das muss alles immer auf den Prüfstand, ne? Also und da empfehle ich auch, das hast du eben auch schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, glaubt wirklich nur euren Spezialisten und sagt auch alles. Also sagt alles, was ihr nehmt oder wenn ihr von irgendwo, keine Ahnung, eine Diät empfohlen bekommen habt, die ihr heimlich macht, das würde ich auch sagen. Also ich würde alles auf den Tisch legen. Ansonsten können euer Ärzteteam ja gar nicht alles bewerten, ne?
Ja, also glaubt den Ärzten, wenn sie was dazu sagen. Ich finde es super, wenn sich die Leute informieren. Also das ist total gut, ne? Die sollen sich überall Input holen, die sollen sich Tipps holen. Die sollen nochmal andere Perspektiven einholen und erfragen. Wir wissen ja auch beide, viel geht off-label, viel ist, weiß man einfach noch nicht, man kann es ausprobieren. Mhm. Und das alles sichert dann eben auch das Überleben. Aber man muss es eben dann immer wieder zurückspiegeln an die Ärzte und sich dort absprechen.
Und nicht einfach irgendwas so machen, wie es irgendein Account oder irgendein Guru oder so dann einem vorlebt, sondern nochmal zurückgehen, Ärzteteam und dann zusammen entscheiden, ob man es macht oder nicht. Ne?
Genau.
Wir waren eben schon ein bisschen so Richtung medizinischer Entwicklung. Also du hast ja die medizinische Entwicklung durchgelebt von 2016 bis 2025 bis jetzt. Mhm. Also du hast bald 10-Jähriges. Wie ist das bei dir oder hast du das Gefühl, dass jetzt noch mehr an Medikamenten kommt oder war das schon damals auch schon dieser Schwall, den wir heute erleben? Also dass wirklich, ich sag mal, fast wöchentlich irgendwelche Meldungen aufploppen, dass hier oder da was in der Pipeline ist. War das damals auch schon so?
Also das konnte ich bei meinem ersten Medikament, ja doch, da war schon alles Sensor in Sicht und das wurde mir auch gesagt.
Mhm.
Und die Ärztin hat mir bei der Diagnose auch schon gesagt, es gibt noch mehr Medikamente. Das wusste ich schon. Ne? Alles Sensor ist ja auch zusammen sozusagen in der gleichen Therapielinie mit Brigatinib, Alektinib, Brigatinib und Crizotinib? Ceritinib, genau, aufgekommen. Damals, während ich Alecensa genommen habe und dann später Ceritinib, also während Alecensa wusste ich schon, Lorlatinib ist auf dem Weg. Ich hatte keinen Zugriff auf Lorlatinib. Für die Studie war ich zu spät dran und für das Early Access Programm auch. Gibt mir keine Wahl, die waren im Zulassungsverfahren, das hat sich aber hingezogen, als auf ein gleiches beziehungsweise sogar älteres TKI umzusteigen, das aber auch sehr gut gewirkt hat bei mir, muss ich sagen, mich auch wieder ein paar Jahre weitergebracht hat. Lorlatinib, jetzt wissen alle schon, Nuvalent hat eine Studie laufen, die läuft jetzt schon echt lange die wird auch noch ein bisschen laufen. Die haben halt Großes vor, denke ich. Und ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Glück, naja, die hatten ein sehr, sehr kleines Fenster von 3 Monaten, wo die Bauchpatienten in Deutschland aufgenommen haben. Und in dieser Zeit hatte ich einen Progress und bin dann auch in diese Studie gekommen.
Gott sei Dank.
Ja. Und jetzt denke ich aber sehr fest daran, dass das mein letztes TKI ist. Also ich denke, dass ich bin mit den TKIs durch. Ich habe ja auch gesehen, wie lange das immer dauert von den ersten Gerüchten. Da wird was entwickelt in den USA, bis das ist da in den Studien durchgelaufen. Das kommt jetzt endlich nach Europa, das kommt nach Deutschland. Es ist in der Zulassung. Das dauert ja immer Jahre.
5 Jahre sind schnell rum, ne?
Ja, und jetzt ist sozusagen nichts am Horizont zu sehen. Und das bedeutet auch für mich, und das haben mir auch Ärzte bestätigt, dass da TKI-mäßig gerade nicht viel in der Pipeline ist, dass ich jetzt bei meinem letzten TKI bin. Und da ich ja für mich die Erfahrung gemacht habe, dass TKIs aber auch nie lange gut gewirkt haben, bin ich auch sehr gespannt darauf zu schauen, wie das vielleicht mit einer Chemoimmuntherapie sein wird.
Oder ADCs, genau. Ja.
Andere Therapieformen, die dann vielleicht anders wirken. Wir werden es sehen.
Was ich aber eine Frage hätte, die mich so ein bisschen wieder interessiert, ist diese Resistenzanalyse. Also du hast einen Progress bekommen, 10-mal. Hat sich das verbessert? Also ist zum Beispiel, ich bin ja mit dieser BRCA-Keimermutation, die hatten sie ja früher gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt auch so der erste in den Startlöchern, der dann halt Tagrisso und Olaparib zusammennimmt. Hat sich bei deinen 10 Progressen, ich bin ja immer ein Riesenfan von Rebiopsie, hat sich das Panel der möglichen Marker, Tumormarker immer erhöht? Hast du gesehen, dass da eine Entwicklung war?
Von der möglichen Tumormarker, das kann ich dir, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, so tief gehe ich gar nicht in die Resistenzanalyse. Okay. So tief gucke ich mir das nicht an, wie du das machst. Ich kann dir nur sagen, dass es wichtig ist, sich rebiopsieren zu lassen, dass bisher Resistenzen immer wieder bei mir rausgekommen sind in der Vergangenheit, die zum Beispiel auch damals es möglich gemacht haben, dass ich Ceritinib nehmen kann und nicht mit einer Chemo auf Lorlatinib warten muss. Aber es gibt eben auch solche Entwicklungen. Unter Lorlatinib zum Beispiel entwickeln sich manchmal keine bekannten Resistenzen. Dieses Medikament hat den Effekt, dass man Analysen macht und es kommt nichts raus. Es kommt keine Resistenz raus. Und das ist natürlich problematisch.
Deswegen ja auch dein Schritt mit der Bestrahlung, oder? Der kam dann aus dem Tumorboard, oder?
Ja, wir haben dann natürlich auch erstmal bestrahlt, um zu gucken, ob wir es weiternehmen können. Aber ich hatte dann wirklich Progresse im Halbjahresrhythmus und da mussten wir irgendwann sagen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ne? Aber es hat dann eben auch Einflüsse auf das nächste TKI. Also es gibt zum Beispiel Ergebnisse, die sagen, das Medikament von Nuvalent wirkt weniger lange, wenn man unter Lorlatinib keine Resistenz entwickelt hat oder keine bekannte. Ne? Aber das sind alles so deep in the hole Sachen, finde ich immer. Ne?
Ja, die aber auch nicht zutreffen müssen. Ne? Also die treffen dann bei 70% zu. Das sind aber
erstmal Gedanken und Ideen. Ja. Und man muss auch sagen, diese Kohorten, diese ersten in den Studien, die sind ja gar nicht groß. Das sind ja immer nur ein paar wenige Patienten.
Ja, ich denke das auch immer. Also wenn ich dann immer so, jetzt werden wir sehr nerdig, wir müssen gleich nochmal wieder umschwenken, aber wenn ich dann sehe, immer so TP53, ne, wenn du TP53 positiv bist, dann geht es ja runter. Also statistisch gesehen hätte ich auch nicht mehr da sein dürfen. Ja, deswegen, das ist immer, ja, wirkt sehr gut, außer wenn du TP53, dann...
Das ist dann auch immer so eine Frage, was willst du wissen und was nicht, ne? Also ich halte dann nämlich tatsächlich die Balance und ich gehe immer nur bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht ganz, ganz tief rein. Also ich gucke mir nicht noch die Unter-Unter-Unter-Mutation an, weil ich das, glaube ich, gar nicht so, ich möchte diese Prognose fürs nächste Medikament nicht so genau wissen. Ich möchte es einfach nehmen, ich lasse mich drauf ein, ich schaue, was passiert.
Ja, da bin ich raus. Also ich diskutiere mit Matthias, ja, alles Business-Detail.
Du willst es ganz genau wissen, ich weiß.
Ja, das ist schuldig. Also ich weiß dann immer schon, das ist tatsächlich für den Kopf auch, tatsächlich würde ich das auch gerne mal abschalten. Da hast du völlig recht, Julia. Wenn man einfach nur an das Medikament glaubt, ohne Zahlen im Hintergrund, glaube ich auch, dass es manchmal umso besser ist. Aber hast du sonst so etwas gespürt in diesen 9 Jahren oder fast 10 Jahren, so an Zweitmeinungsstrukturen, Liquid Biopsy? Hat sich das irgendwie verbessert? Oder ist das so, dass du gleich an so ein gutes Zentrum gekommen bist, dass das schon so gut war?
Also ich bin tatsächlich in ein gutes Zentrum gekommen, das im Netzwerk sowieso arbeitet mit Köln. Ne? Mhm. Also die sind sowieso schon außerhalb des NNGM, die sind auch NNGM-Zentrum, aber außerhalb sind die sowieso in einem gemeinsamen Tumorboard mit Köln. Das heißt, die haben da wirklich Zugriff auf gute Informationen und fand an meinem Krankenhaus auch toll, dass sie sofort auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wenn sie eine Zweitmeinung möchten, gehen sie am besten da und dahin, wir machen ihnen alles fertig, wir packen ihnen das ein. Da sind die schon gut und deswegen bin ich da auch immer gerne. Ich musste ja jetzt wechseln nach Köln und die sind auch toll da an der Uniklinik. Also wirklich.
Ja, du musstest aufgrund der Studie, wollen wir mal kurz im Publikum sagen. Ne?
Genau, die Studie läuft in Köln, also muss ich auch dahin.
Ja.
Würde aber auch wieder an mein etwas kleineres Krankenhaus zurückwechseln in meiner Nähe, weil ich mich da immer total gut aufgehoben gefühlt habe. Aber ganz allgemein war es natürlich so, dass damals 2016 als Zweitmeinung eigentlich nur Köln im Raum stand. Und heute hast du ja doch echt schon eine Bandbreite von guten Leuten, die man fragen kann, wo man hingehen kann.
Ich bin ja damals, als ich dann losmarschiert bin von meinem Krankenhaus, gleich auch ja nach Heidelberg, Köln und Georgsmarienhütte dann als Hauptstandort praktisch, wo ich behandelt werde, weitergereist. Und habe erst durch die ganzen Community-Tipps dann mitbekommen, dass es in Oldenburg auch einen Frank Riesinger gibt zum Beispiel, den ich dann kennengelernt habe, wo ich André dann hinvermittelt habe, nachdem der bei uns beim Krankenhaus ja auch gescheitert ist. Ne? Also dieses mit diesem richtigen Zentrum, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Und da spielt so ein bisschen wieder rein, es will dich so ein bisschen in die Community-Welt schubsen, Julia.
Ja, ich kann noch kurz eben ergänzen, oder vielleicht ist es auch ein Übergang. Also ganz toll sind ja einfach die Informationsveranstaltungen, sind ja nicht nur reine Informationsveranstaltungen, wie das Lungenkrebs-Barcamp vom Bundesverband, wo du Ärzte da hast, richtig gute Experten, wo ich zum Beispiel Professor Griesinger kennengelernt habe und den Professor Thomas aus Heidelberg, wo du auf Augenhöhe mit denen abends beim Glas Bier trinken sitzen kannst und einfach alles fragen kannst.
Ja.
Und das ist einfach eine persönliche Entwicklung in der Auseinandersetzung mit der Krankheit, stößt das an, du hast mehr Wissen hinterher und du hast auch weniger Hemmungen, einfach mit Ärzten zu sprechen.
Ne? Und wir haben uns, also ich war ja gerade nicht da beim Barcamp in Hannover, ich habe euch wirklich sehr vermisst, also wo ihr dann Bilder geschickt habt und so. Ja. Wir haben, das ist tatsächlich ein guter Übergang zur Community, wir haben wirklich eine sehr starke, sehr familiäre Community und was du schon sagtest, da kommen wir auch so ein bisschen, haken wir das andere Thema ab, Experten, da treten wirklich richtige Experten auf, die dann auch für unsere bestimmten Interessen, TKIs, Bestrahlung, Immuntherapie, alle Bereiche, Psychoonkologie, alles wird abgedeckt und man kann sie tatsächlich auch nach Feierabend dann noch fragen, was das Ganze auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal in dieser Charakteristik, wie würden Sie das machen? Mhm. Diese Situation kriegst du hin, ne? Wenn Sie jetzt ich wären, was würden Sie tun?
Genau.
Und dann
kriegst du ganz niederschwellig einfach mal eben so eine zweite Meinung noch dazu. Ne?
Ja, genau.
Du lernst natürlich die Fragen der anderen auch.
Ja, genau. Du die anderen fragen und du kannst ja auch immer einen Teil für dich damit rausziehen. Ne?
Ja,
also
genau.
Für mich ist das auch so, wenn da jemand was über Immuntherapien fragt, obwohl ich ja keine nehme, aber ich weiß schon immer, falls du mal musst, merk dir das und das. Ne?
Ja,
also
das
war ja 2016 gar nicht so. Julia.
Ich hatte ein paar Jahre tatsächlich gar keinen Kontakt zu Patienten. Also ich in meinem Lungenkrebszentrum war natürlich, war eine der ersten Patienten. Es gab damals kaum andere. Die kamen nach und nach. Und du weißt ja selber, wie das ist. Selbst im Lungenkrebszentrum heute begegnest du eigentlich nicht den anderen zielgerichteten Patienten. Das heißt, du kommst da rein, alle sind über 70 oder 80 und eindeutig nicht in deiner Peer Group. Und ich hatte einfach... Es gab damals auf Instagram nichts, es gab auf Facebook nichts, es gab im Netz nichts, es gab keine Vereine und Selbsthilfegruppen waren eben auch noch von 70, 80-Jährigen geleitet. Also es gab einfach keine Lungenkrebs-Community und ich war durch die Diagnose wirklich so vollkommen aus dem Leben gerissen. Ne? Also 38 hatte eigentlich genau Ideen und Pläne und dann stehst du da und hast gar keine Idee, was soll, also wie sollst du jetzt, hä? Du kriegst ein Medikament, ja, du kannst noch einige Jahre gut leben. Wie lange, weiß man nie, weiß niemand. Ja, gehe ich jetzt arbeiten oder nicht? Was mache ich denn jetzt? So,
ja.
Du hast keinen, bei dem du dir was abgucken kannst oder den du fragen kannst, wie der das macht. Und das hat wirklich 2 Jahre gedauert, glaube ich, bis ich das erste Mal eine junge Patientin begegnet bin auf dem Krankenhausflur und wir uns blitzschnell zwischen rein und rausgehen aus dem Arztzimmer und uns die Telefonnummern zugesteckt haben und wir beide schon so dankbar waren, dass wir uns gegenseitig gefunden haben. Und es hat noch viel länger gedauert, ich glaube 2021, irgendwann wurde Ziegenau auch gegründet, der Patientenverein.
Mhm.
Und bis ich auch auf Instagram dann tatsächlich andere, die ersten anderen Patienten, auch das, ich glaube, ich kannte alle 8 Lungenkrebspatienten, die es damals gab auf Instagram.
Und 2021 ist ja nicht lange her.
Nee.
Das ist ja.
Und jetzt siehst du ja, kommen gefühlt wöchentlich, monatlich kommen viele neue Patienten dazu. Ne?
Ja, und Selbsthilfegruppen. Ich glaube tatsächlich, dass deine Folge 36 auch ein paar Selbsthilfegruppen.
Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen.
Geschaffen hat, ja. Also ja. Ich habe so nach dieser Folge so ein paar Auffälligkeiten gesehen, die mich dann angeschrieben haben. Also das, ich glaube, das hat wirklich was gebracht. Aber du hast recht.
Das war auch ein anderer Umgang damit. Also ich denke gerade zurück, wir haben dann den Account Lungenkrebsbetroffene gegründet und das war auch noch so oft, habe ich gehört, wie sehr sich die Patienten schämen für ihre Krankheit. Ja. Das war mit so viel Scham auch verbunden irgendwie. Und ich erlebe das heute in der kurzen Zeit auch schon so ganz anders.
Wir beide sehen uns ja Ende des Monats in Köln und beim Ziegenau-Treffen. Und da musste ich auch gerade schmunzeln, wo du sagtest, ja, ich war die Einzige mit Alk. Und jetzt beim Ziegenau-Treffen kommen da 100, 120, die am Eingang separiert werden nach Mutation, um ihr Namensschild abzuholen. Also wie verrückt das dann ja ist innerhalb von 4, 5 Jahren.
Und ich war 2017, Entschuldigung, ich bin ein schlimmer Unterbrecher, glaube ich.
Ja, das macht nicht. Dadurch kommt Dynamik in die Folge.
2017 wurde ich eingeladen zu dem ersten Patiententag von der Uniklinik Köln selber damals noch für zielgerichtete Patienten. Die waren ja führend eben in den TKIs und so weiter. Und wir waren auch in den Workshops, wir waren 4 Patienten. Wir kamen aus ganz NRW, 4 Alk-Patienten.
Ja, aber auch schon einiges. Also,
ja, immerhin.
Ja.
Ja, stimmt.
Ja, und das ist mir gerade so eingefallen, wo du das gesagt hast, ne? Wie man muss diese Entwicklung ja schon, ja, in den 9 Jahren ist ja dann gefühlt bei dir die ersten 4, 5 Jahre nicht so viel passiert. Mhm. Und dann auf einmal jetzt diese Masse, ne? Und dass die auch alle zusammenkommen. Aber man muss auch sagen, du sagst ja 4 aus NRW, wir sind aus der Mutmacher-Community, aber wirklich aus allen Richtungen. Also es ist ja wirklich Norden, Süden, Osten, Westen, um dann diese Mutmacher-Truppe auch zusammenzukriegen. Ja,
wir sind ja immer noch wenig Patienten, ne?
Ja.
Eigentlich. Wir sind immer noch überschaubar wenig Patienten. Ja,
aber ich glaube, da spielt das Alter auch viel eine Rolle, ne? Ich glaube, die ganz viel Älteren, also ich sag mal so 75 und älter, haben meiner Meinung nach gar nicht so viel Interesse daran.
Nee.
Ne? Also ich glaube, das ist eher so, wenn wir so jung wie wir sind, dann diagnostiziert werden, dass man da so händeringend, was wahrscheinlich auch mit Arbeit, also diesem ganzen bürokratischen Ding dann auch zu tun hat. Ne?
Ja, ältere Krebspatienten sagen dann oft, ja, ich habe ja mein Leben gelebt. Ne?
Ja.
Aber wir halt noch nicht.
Wir nicht, nein. Nee. Also wir müssen noch, eigentlich müssen wir noch 40 Jahre machen.
Ja.
Ne? Das ist wirklich
so. Das ist ja schön. Und du siehst ja auch an der Brustkrebs-Community, die heute so viele Angebote haben und so viel Aufmerksamkeit und so laut sind. Das ist ja letztendlich auch entstanden aus einer Zeit, wo Brustkrebs immer stärker, immer besser geheilt werden konnte, wo das Überleben immer weiter verlängert wurde. Und ein Patient wird halt sich von heute auf morgen, er kriegt gestern die Diagnose, und wird er sich morgen nicht engagieren. Das brauchst du halt. Du brauchst Zeit, Lebenszeit, um dich erstmal mit deiner Diagnose auseinanderzusetzen, um erstmal dich emotional wieder zu fassen irgendwie, damit du irgendwann selber tatsächlich aktiv werden kannst und für andere was zu machen. Und da sind wir gerade halt erst am Anfang. Also alle Angebote, die ich kenne, die ganze Landschaft an Lungenkrebsangeboten, die es überhaupt gibt, was ja nicht viel ist, Das ist ja alles von Patienten initiiert worden.
Salopp gesagt, sind die Lungenkrebspatienten früher alle zu früh weggestorben, bevor sie überhaupt irgendwas in die Wege leiten konnten oder sich engagieren konnten. Ne? Das ist jetzt das Glück, dass so Langzeitüberlebende wie du, ja und auch schon fast wie ich.
Ja, wie du ja auch mit dem Podcast. Ja,
ja,
das meine ich auch. So ein Angebot wie so ein Podcast, der sich ja auch sehr oft speziell mit Lungenkrebs eben auseinandersetzt. Ne? Das kommt halt aus Patientenperspektive heraus.
Ja, das ist so. Wie du schon sagst, es gibt jetzt viel mehr Accounts, es gibt viel mehr Podcasts, es gibt viel mehr Stimmen.
Ja.
Hast du das auch so aus deiner alltäglichen Arbeit immer noch so das Gefühl, dass das Leid gar nicht so das Thema ist?
Also es ist nicht so, als ob man das nicht sagen dürfte, wenn man Angst hat oder wenn man Schmerzen hat. Ne? Das darf man natürlich. Aber die Atmosphäre, in die du reinkommst, die ist leicht. Ja, und die ist offen und die ist vertrauensvoll. Und in erster Linie erlebst du, glaube ich, eine ganze Gruppe von Menschen, die gerade total glücklich sind, dass sie einander haben und dass sie sich sehen. Und ich glaube, das ist so das vorherrschende Gefühl überhaupt. Und dann erlebe ich Patienten, die kommen das erste Mal und sagen, also die sind im Januar bei mir beim Frühstück und sagen, ich habe im Dezember die Diagnose bekommen. Und dann habe ich sofort mich hingesetzt und gegoogelt, aber jetzt nicht nur nach meinem Lungenkrebs, sondern ich habe sofort gefunden, Zielgenau, den Bundesverband, deine Selbsthilfegruppe, den Instagram-Account, die Facebook-Gruppen und habe mich überall angemeldet. Und das freut mich so, weil ich glaube, das ist wirklich der Schritt nach vorne, auch um deine Diagnose zu bewältigen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Pfeiler, den man haben sollte, egal ob man sich viel oder wenig Kontakt wünscht. Und du kannst das ja auch selber ein bisschen steuern, ist ja keine Frage, ne? Aber ja, dass du weißt, du bist nicht alleine.
Genau, und alle Angebote, die du aufgezählt hast, sind auch kostenfrei. Hier den Krebsinformationsdienst von DKFZ finde ich auch wunderbar. Also da schreibe ich auch wirklich oft meine Fragen hin, wenn ich irgendwas habe.
Du warst doch auch so. Also dich habe ich ja auch kennengelernt beim EGFR-Gruppentreffen in Düsseldorf. Ja. Und du hast doch auch direkt gesagt, ziemlich nach der Diagnose, ich fahre gerade rum und ich gucke mir alles an.
Ja. Ja, überleg mal, da war ich gerade diagnostiziert und bin dir gefolgt und dann hattest du ein Treffen, EGFR-Treffen in Düsseldorf und dann bin ich von oberhalb von Bremen, also vom fast Bremerhaven, bis nach Düsseldorf gefahren, um dich zu sehen.
Wahnsinn, ja.
Weil ich mich, habe ich gar nicht mehr Erinnerung. Schön, dass du das sagst. Wirklich, ja. Und bin von da aus nach Heidelberg, glaube ich, zum Patientenforum gefahren.
Ja, das kann gut sein, ja. Du hast gesagt, du guckst dir jetzt wirklich alles an, ne?
Ja.
Und ich glaube, aber hat es dir geholfen?
Ja, also in Heidelberg habe ich dann Sonja Loges kennengelernt. Also eigentlich begleiten mich alle Ärztinnen und Ärzte, die ich so auf der Reise kennengelernt habe, eigentlich noch heute.
Ja, aber also, die Menschen ja auch, ne?
Also ich glaube, natürlich.
Also dieses Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, in der Community so eingebettet zu sein, was ja nicht bedeutet, man muss hier jeden Tag schreiben, telefonieren, sonst was tun.
Nein.
Aber einfach das Wissen, im Hintergrund gibt es Menschen, ne, an die ich mich wenden kann.
Ja, das ist so. Auch bei unserer WhatsApp-Gruppe, da komme ich manchmal auch gar nicht hinterher. Also wenn ich dann, ich bin wirklich viel am Handy, aber wenn ich dann auf einmal gucke, 40 Nachrichten, da muss ich da auch erstmal durchsteigen. Und aber ich sehe schon, und das beruhigt mich dann immer sehr, weswegen ich manchmal dann gar nicht noch meinen Senf dazugebe, weil ich schon sehe, dass 8 andere geschrieben haben.
Ja.
Und es läuft in die richtige Richtung.
Ja.
Wo ich dann immer stolz bin auf die Gruppe und sage, ich hätte auch nichts anderes geraten. Also wir haben irgendwie so alle den gleichen roten Faden, sage ich mal so, an dem wir uns hangeln, ne?
Also ich habe so positive Erfahrungen gemacht, dass es mir manchmal noch, also ich würde mir noch mehr Beteiligung natürlich wünschen. Mir geht es gerade noch zu langsam, ne? Ich würde mir noch mehr Wachstum wünschen, noch mehr, dass sich Menschen an den tollen Angeboten beteiligen, dass sie Feedback geben, ihre Bedürfnisse kommunizieren, obwohl es eigentlich schon ein total rasanter Anstieg in den letzten Jahren war.
Ja, das ist es. Ich habe auch schon manchmal gedacht, soll ich da mehr in die Kamera sprechen, Instagram oder so, aber ja, wir beide, wir leben da nicht von. Wir haben noch ein auf jeden Fall ein Therapieleben. Also wir müssen zu Ärzten, du zur Studie. Wir haben auch noch einen Alltag, der bei mir auch sehr stark vom Ärztentherapie, Physiotherapie und, begleitet wird. dann natürlich auch Freizeit.
Du
trägst ja schon
deinen Teil dazu bei, Nils. Also du machst ja, ja schon. So ist es
du
nicht.
Auch.
Du warst jetzt gar nicht angesprochen.
Nein, aber man denkt immer,
ja.
Entschuldigung, Julian, man denkt aber immer, wenn ich jetzt noch mehr mache, erreichen wir noch mehr. Ja. Ne? Und aber genau, irgendwann muss man sagen, so, ich tue meinen Teil.
Ja.
Und wenn wir jetzt alle unseren Teil machen oder noch ein paar mehr kommen, ja, die auch einen Teil machen, dann wird der Kuchen irgendwann dann voll und dann wird es eine noch stärkere Truppe.
Also ich habe eigentlich Einstieg gefunden in die Community zu einem Lungenkrebsmonat, als ich mich damals entschlossen habe, meinen Instagram-Kanal eben zu öffnen und über Lungenkrebs zu schreiben. Und ich würde es einfach auch jedem raten und wünschen, dass er einfach kommuniziert, ganz offen, dass er sich zeigt und kommuniziert.
Ja, ja, das ist ein schönes, vielleicht zum Lungenkrebsmonat wirklich ein schönes Wort, dass wir sagen, komm, zeigt euch, wir unterstützen oder wir sind auf jeden Fall da und geben euch, ja, Ratschläge will ich gar nicht sagen, aber vielleicht auch die Möglichkeit, euch zu zeigen. Ich werde auch jede Lungenkrebsgruppe oder jede Selbsthilfegruppe allgemein beim Krebs auch immer mit dem Instagram-Account dann reposten oder eine Story verlinken. Also wenn ihr euch da bilden wollt, dann werden Julia und ich bestimmt irgendwas finden, dass wir euch irgendwie unterstützen können. Aber nochmal, ich bin gerade drauf gekommen über die Selbsthilfegruppe. Ich kann mir vorstellen, Julia, wieder zurückzukommen auf deine 9 bis 10 Jahre, die du jetzt dabei bist. Wollen die doch bestimmt wissen, wie du mit Rückschlägen oder Tiefschlägen umgegangen bist, oder? Kommt diese Frage oft?
Ja, ich glaube schon. Das kommt auch häufiger. Und das ist, wie eben ganz kurz schon mal so angerissen, das ist natürlich so eine Entwicklung. Es ist einfach so, dass diese Diagnose richtig hart ist. Und durch das tiefe Tal der Tränen, sag ich mal, müssen wir alle irgendwie gehen. Ne? Und die ersten Progresse, wo man vielleicht das erste oder zweite Medikament nimmt und ganz hoffnungsvoll und optimistisch sich darauf einlässt und sagt, Mensch, das trägt mich jetzt ja bestimmt die nächsten 10 Jahre weiter. Genauso habe ich das auch gedacht. Und dann ist das natürlich richtig hart, wenn der Arzt das erste Mal sagt, der Tumor ist gewachsen und das Medikament wirkt nicht mehr. Und das tut fast genauso wie bei der Diagnose am Anfang. Ja. Das ist einfach ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und ich habe gemerkt, ich hatte jetzt wirklich diese Situation sehr oft, dass von Mal zu Mal die Regenerationszeit, sag ich mal, bis du dann dich danach wieder aus dem Loch geholt hast, bis du wieder auf den Beinen stehst, die ist immer kürzer geworden. Also beim ersten Mal warst du vielleicht irgendwie noch ein paar Wochen geschockt darüber, wie jetzt die Situation ist. Und jetzt bin ich das keine Stunde. Ne? Also und jetzt habe ich vielleicht auch einen anderen Umgang. Also durch das ganze Wissen, durch die Erfahrung bin ich ja auch in meinem Kopf schon immer einen Schritt weiter. Und das hilft. Wissen hilft. Also zu wissen, was mache ich denn dann, wenn das und das passiert, das hilft erstmal ungemein. Deswegen ist es schon sinnvoll, sich über neue Therapieoptionen und so weiter schlau zu machen. Ne? Jetzt zu denken, okay, wenn der mir morgen sagt, der Tumor ist gewachsen, wir brauchen was anderes, dann möchte ich aber über Option A, über Option B und über Option C schon mal sprechen. Und dass du überhaupt weißt, du hast 1, 2, 3 Optionen, das macht natürlich auch was ganz anderes mit dir. Ja, und was ich ganz wichtig als Erfahrung auch finde, ich war auch schon an dem Punkt, wo es aussichtslos aussah.
Ja.
Da habe ich Lollatinib genommen. Es gab keine Studie, es gab kein Medikament in Aussicht und es gab nicht viel Experimentierfreudigkeit, was ALK und Immuntherapie oder Chemotherapie anging. Und 2 Monate nach Lollatinib hatte ich Hirnmetastasen. Und alle sagten dann, oh, dann wirkt das Medikament offenbar nicht bei dir. Und in dem Moment haben ich und mein Mann schon gedacht, okay, das war's jetzt. Also da waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, vielleicht jetzt noch ein paar Monate. Mehr Zeit bleibt nicht. Und das war natürlich total hart und auch traurig. Also wahnsinnig viel mit Verlust hat das auch zu tun. Aber es war auch, wir haben uns damals auch Hilfe geholt. Und ich bin schon lange beim Hospizverein auch angedockt hier und hatte da auch ein Gespräch. Und auch da ist es so, wenn du da durchgegangen bist, durch dieses Gefühl, gehst du da gestärkt wieder raus und hast das Gefühl, okay, diese Situation wirst du handeln können. Du wirst es schaffen. Du wirst mit dieser Situation umgehen können. Und bei mir hat sich dann damals ergeben, dass das TKI doch wirkt und dass es einfach eine schwierige Konstellation von Hirn-MRTs und zwischendurch ohne Therapie und dann sind Metastasen gewachsen, ohne dass man die gesehen hat und so weiter war. Und okay. Lorlatinib hat erstmal doch gewirkt und ich war erstmal wieder einen Stein weiter gerettet, bin ja einen Stein weiter gehüpft. Aber seitdem habe ich auf jeden Fall dieses Gefühl von, sollte es irgendwann mal so sein, dass die Ärzte wirklich sagen, du bist komplett austherapiert und ich habe selber auch keine Idee mehr dazu, dann werde ich mit der Situation umgehen können. Das Gefühl habe ich jetzt. Dass es trotzdem natürlich jedes Mal ein Meilenstein ist, der wieder neu hart ist und an dem man sich neu abarbeiten muss, wenn es wirklich so ist, das weiß ich. Das habe ich auch damals bei Vesna gesehen, eine Mitpatientin, die wir beide ganz gut kennengelernt haben und die inzwischen leider schon eine Weile verstorben ist und die ein halbes Jahr vor mir diagnostiziert wurde. Du wirst es schaffen, mit dieser Situation gut umgehen zu können. Bestmöglich für dich.
Ja, aber das ist immer wieder ein Moment, wenn du mich wessen, also denke ich auch mal, ich kriege schon jetzt gerade Pipi in den Augen. Weil Anke auch noch, Anke Beck, die wurde mit mir zusammen diagnostiziert. Ja, das ist immer so ein Moment. Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir noch hier sind, Julia.
Ja, das bin ich auf jeden Fall auch. Aber es ist halt einfach so ein wichtiger Satz, den ich auch von meinem Psycho-Onkologen gelernt habe und der total stimmt. Also Angst wird nicht kleiner, wenn du wegguckst. Nein. Die wird nur kleiner, wenn du es dir genau anguckst. Wenn du wirklich in dem Moment in den Schmerz gehst, dir überlegst, was kann passieren, wovor hast du Angst, was ist das? Wenn du das zulässt, dann wird auch die Angst immer kleiner.
Weggucken bitte nicht. Also ich habe auch schon 2 MRTs, Kopf-MRTs vorgezogen, wegen Nacken, Kopfschmerzen und. Auch wenn meine Onkologin da gesagt hat, okay, wir machen es nochmal. Aber ich würde trotzdem es immer wieder so tun, weil das außer Acht zu lassen, kleine Zeichen vom Körper nicht wahrzunehmen, ich glaube, das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Also ist wieder meine Meinung. Wir sind wieder keine Ärzte, keine Onkologen.
Aber meine Meinung haben wir einfach, ne? Also das ist so der erste Impuls, natürlich kenne ich das. Ich packe mir den Hals, fühle eine Beule und denke so, oh nee, muss ich mich darum kümmern, ich will nicht.
Ja, aber das hatten wir ja schon mal im privaten Gespräch, in meine Baustellentaktik. Es ist eine Baustelle, die gehen wir an. Und dafür holen wir die bestmöglichen Leute an Bord, nicht irgendwen. Ihr habt mir ja auch ganz fiebrig erzählt von dem Barcamp, wo ein sehr, sehr guter Radiologe da gewesen sein soll. Und das ist dann immer noch so für mich so ein Anker. Ja, ich weiß eigentlich, wen ich fragen würde bei so Sachen wie Cyberknife oder Gamma-Knife oder Bestrahlung per se. Aber da hätte ich jetzt nochmal eine Zweitmeinung, den ich auch nochmal fragen würde. Ja. Ne? Und so kommt man in den Jahren immer so gefühlt Stück für Stück voran, kennt wieder den einen mehr oder den anderen und
die große Herausforderung über all diese Jahre ist eben irgendwie zu akzeptieren, du kannst das nicht gut überblicken. Also ne, es ergeben sich ständig neue Optionen oder neue Hinweise oder neue Therapien oder neue gute Fachrichtungen, die dir vielleicht weiterhelfen können. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass sich was ergeben wird. Und irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Das ist auch klar. Die Erfahrung machen wir natürlich auch immer wieder, ne? Wenn wir Menschen sehen, die dann doch eben leider versterben. Und das halte ich mir natürlich auch vor Augen. Aber ich glaube, dass die große Herausforderung ist eben, dass wir so ein Leben in der Schwebe haben, ne? Nichts ist sicher.
Nee. Ja. Aber wenn dieser Schwebezustand dann auch noch droht abzustürzen, ist es schön, dass wir wissen, an welche Experten wir uns wenden können oder wen man fragen kann.
Menschen hast, die dich auch tragen, ne?
Ja. Die dann da sind, ne? Ja. Und das ist unsere Mutmacher-Family, aber sind natürlich auch die dann die Therapie auch entscheiden oder mitentscheiden, dass man auch da genau weiß, da habe ich jemanden in der Hinterhand, da werde ich mich dann, in diese Hände werde ich mich begeben, ne?
Ja.
Also auf das finde ich, gibt auch immer sehr viel Mut. Ja, Julia, wir haben jetzt den Lungenkrebs 2025. Was würdest du sagen, wo stehen wir jetzt? Also in Richtung Sichtbarkeit, Aufklärung.
Ich glaube, wir stehen jetzt am Anfang. Also, aber an einem Anfang von etwas Größerem.
Mhm.
Wie gesagt, es kommen immer mehr Patienten dazu. Es gibt immer mehr Patienten, die ich sehe, die offen über ihre Krankheit sprechen und kommunizieren. Auch wenn mir das manchmal zu langsam geht, weil ich schon so ein Silberrücken bin, heißt das nicht, dass da tatsächlich schon jetzt gerade so eine richtige Dynamik reinkommt. Ich finde es ganz toll, jedem, der sich im Lungenkrebsmonat offen zeigt, ich finde es ganz toll, wie viele Menschen das ganze Jahr über vielleicht auch über ihre Krankheit sprechen. Und ich sehe, dass das immer mehr wird, also dass da wirklich eine Entwicklung drin ist. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was ich am Anfang nicht wusste, darf man überhaupt über Krebs sprechen? Und wie mache ich das? Und mit wem? Und je selbstverständlicher das wird, umso toller.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ich bin ja jetzt Oktober, November, Dezember ziemlich ausgenockt von Olaparib. Die Zusatztherapie, die hat mich schon richtig, ich sag mal, in den Fängen. Deswegen gehen wir jetzt ja auch runter mit der Menge, mit der Dosierung. Und da war ich ganz froh, dass, weil ich nicht so an der Front bin, dass aber alle anderen sowieso schon tolle Sachen generieren. Also ich sehe dann bei Instagram zum Beispiel, weiß ich was, 10, 20 Stories, wo ich dann sage, ach nee, Nils, es läuft alles, es ist gut. Du brauchst gar nicht dich jetzt
zurücklehnen.
Ja, genau, kannst zurücklehnen. Du brauchst dich jetzt gar nicht zu motivieren, irgendwie einen Beitrag zu machen oder irgendwie was.
Nein, Nils, mach du mal ruhig auch was.
Ja, ich hab dir ja schon was geschickt. Aber ich habe auch noch 2 Wochen Zeit. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja mit Maria zusammen diese Strecke gemacht für das K-Wort. Das kommt jetzt ja auch im November, so wie auch der Movember, Männergesundheitsmonat, da kommt auch noch was.
Ja, du bist doppelt gefragt.
Genau, und es kommt noch unser Video von Timdorf, das kommt auch noch.
Ja, richtig.
Wo wir aufrufen, Communities zu gründen oder sich anzuschließen. Also es kommt ein bisschen was, aber trotzdem bin ich froh, dass so viele andere da sind. Also ich kann...
Ja.
Mir gar nicht vorstellen, und da wollte ich hin eigentlich zu dem Satz, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für dich war vor 5 Jahren, wo du da eigentlich, ich sag mal so, in so eine leere Halle rein gepostet hast, ne?
Genau, ich habe in so eine leere Halle reingepostet und wusste überhaupt nicht, ob ich Resonanz kriege. Ich wusste auch nicht viel von anderen Accounts und die finden dich. Das ist ja das Witzige. Du musst gar nicht suchen nach dem Patienten. Wenn du etwas postest, dann finden die dich sofort. Du tauchst einfach auf und du kriegst die Resonanz und die tauchen auf und die kommentieren dir und dann siehst du, ach Mensch, der ist ja auch betroffen. Ach so, ach guck mal. Und dann rutschst du da ganz schnell rein in diese Community. Das ist das Schöne.
Das ist das genau, dass man Suchwörter oder den Algorithmus dann so ein bisschen füttert. Wo ich mich auch selber dran halten muss, ist immer auch dann zu erwähnen. Also immer zum Beispiel Lungenkrebspunkt-Betroffene tatsächlich immer zu erwähnen, dass man das dann leichter reposten oder leichter in den Stories erwähnen kann.
Ja,
das ist ja auch so eine kleine Fleißarbeit, weil es für die anderen dann leichter wird. Ne?
Ja, ja. Also. Und bei den Lungenkrebsbetroffenen haben wir auch eine kleine Community-Aktion laufen diesen Monat, wo sich jeder beteiligen darf, sehr gerne, der betroffen ist, wo man einen kleinen Text zuschicken darf, welchen Traumarzt man sich wünscht, was ja durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Von sehr empathisch und sehr freundlich und sehr liebevoll, sag ich mal, der mit dir umgeht, oder den totalen Nerd, den du ja wahrscheinlich bevorzugst.
Du hast meine Anzeige schon.
Und dir deinen Spezial-Medikamentenmix zusammenpanscht. Ja. Da sind schon ein paar Anzeigen, da kann man sich das mal angucken und ihr dürft gerne alle die Texte zuschicken.
Ja, sehr gut. Also alle Texte für euren Wunscharzt, das war ja so ein Stellenausschreibungs- oder Wanted-Gesuch, ne?
Genau.
Dass man
an die @Lungenkrebsbetroffene.
Genau, an den Account Lungenkrebsbetroffene und dann wird Julia da was Schönes draus zaubern und es online stellen. Julia, wir kommen zum Ausblick. Wir haben schon ein Stündchen rum. Zweimal Ausblick. Einmal Ausblick, du als 10-jähriges Fossil, wenn ich das so salopp sagen darf. Du hast eben, was hast du, Graurücken gesagt oder Silberrücken? Silberrücken, genau. Welche Erwartungen hast du noch oder welche, nicht Erwartungen, welche Fantasien und auch Wünsche hast du an die Community? Das wäre so meine erste Frage. Was stellst du dir vor? Was kommt jetzt? Weil du ja gesagt hast, wir sind erst am Anfang. Da musste ich tatsächlich eben kurz nachdenken. Da dachte ich, gefühlt ist bei mir gerade der Höhepunkt der Community, weil im Moment ist ja wirklich alles am Rühren und Machen. Aber du sagst, es ist der Anfang.
Also wir sind online ganz aktiv, aber für mich ist das der Anfang davon. Ich sehe ja, es fängt online an, die Leute treten in Kontakt miteinander und dann beginnt etwas tatsächlich im echten Leben und vor Ort. Nämlich die ganzen Gruppen und Vereine und all die Geschichten, die da gegründet werden oder Podcast oder was auch immer. Alles, was halt im echten Leben dann stattfindet. Ne?
Ja.
Und was ich sehe, was in den letzten 2 Jahren allein an Gruppen gewachsen ist und wie sich da Vernetzungen vor Ort regional in Städten und Regionen gebildet haben, das fängt jetzt an, denke ich. Ne? Online-Community ist immer was Schönes und toll, dass man dort den ersten Kontakt knüpfen kann. Aber wenn es dann wirklich in echte Aktionen, echte Aktivitäten, ein echtes Netzwerk vor Ort und mit echten Menschen weitergeht, dann ist es noch viel besser. Und ich sehe ja, dass da wirklich gerade in den letzten Jahren richtig was anfängt zu wachsen.
Ich finde auch. Also gefühlt ist es auch wirklich so, dass diese Ortsverbände, sage ich mal, die regional dafür sorgen, dass da Selbsthilfegruppen entstehen. Ich sehe die vermehrt online. Also die tauchen dann ans Instagram-Profil auf und somit sehe ich dann auch, da tut sich was. Also das ist für mich auch so. Also gefühlt kommen viel mehr regionale Teams zustande.
Ich kann auch sagen, das heißt, die Region Aachen ist gerade dazu gekommen. Da gibt es eine Selbsthilfegruppengründung oder eine Gruppengründung. Und München ist ja, glaube ich, schon sehr aktiv. Da war ganz lange nichts. Ich habe so viele Anfragen bekommen. Gibt es denn nichts in München? Ja, jetzt gibt es da was. Das findet ihr auch auf Instagram. Und die sind, glaube ich, schon ziemlich gewachsen auch. Ja.
Genau, das sind solche Personen, die wir meinen, die sind bei uns bei den Mutmachern dabei. Trauen sich jetzt.
Bingen, niemanden auslassen. Wenn schon, denn schon. Da müssen wir die jetzt auch alle nennen.
Muss alle nennen. Aber es sind halt welche, die schon.
Krefeld, Dortmund.
Welche, die schon länger dabei sind und dann jetzt tatsächlich den Mut kriegen und sagen, so, ich will was zurückgeben oder ich will was weitergeben und gehe ich ran. Weitere Zukunftsaussichten, Julia, Thema Medizin, also Thema Therapien. Was siehst du da für dich, aber auch für alle? Wie stellst du dir die Zukunft
also
vor?
Also was du für alle siehst, ist, glaube ich, noch viel zielführender als das, was ich sehe. Du bist da auf jeden Fall tiefer drin im Thema. Also wie gesagt, ich denke, die TKIs haben für mich ein Ende. Für Leute, die heute frisch diagnostiziert sind, ne, die haben Wahnsinns-TKIs zur Auswahl. Also kann gut sein, dass die 20, 30 Jahre davon getragen werden. Ne? Für mich hat es leider ein Ende und ich nach den Erfahrungen, nach den 10 Progressen denke ich jetzt eben auch nicht, dass ich ewig lange auf dieser Welle jetzt noch mitschwimmen werde. Und ich sehe aber mit ein bisschen Neid auf die ganzen Immuntherapiepatienten, wo sich ja eine ganz andere Entwicklung auftut, nämlich dass tatsächlich Stadium 4 Patienten irgendwann entlassen werden aus der Therapie. Es gibt noch nicht den dicken Stempelaufdruck, du bist jetzt geheilt, aber Fakt ist, sie sind dann mehrere Jahre erstmal bis jetzt ohne Therapie und ohne, dass ein Krebs in ihnen wächst. Also das ist etwas, was ich mir natürlich wünsche und wo ich auch denke, ich bin da jetzt langsam auch mal bereit, das auszuprobieren. ALK ist leider nicht die Mutation, die dafür so super prädestiniert ist. Also man hat eben ganz lange gesagt, Chemoimmun, das wirkt nicht bei ALK. Und man versucht sich aber eben jetzt in letzter Zeit an so verschiedenen Medikamentenkombis, die Immuntherapien eben doch für den ALK-Tumor zugänglich machen sollen. Und da bin ich sehr neugierig drauf.
Genau, man kennt noch nicht den Mechanismus, aber man merkt, dass sie, wenn man es ausprobiert, es sogar dann auf einmal funktioniert.
Ja.
Mein Wunsch für die Zukunft tatsächlich wäre mehr CT-DNA-Monitoring oder mehr Monitoring, was so ein bisschen nicht einfach Blutwerte, sondern so ein bisschen Richtung Liquid Biopsy-mäßig dann ist. Also ist es jetzt wirklich stark? Wie wächst er, mit welcher Geschwindigkeit? Oder sind überall die gleichen Treiber am Werk? Also das hätte ich natürlich gerne. Und was ich auch gerne hätte, wäre so richtig personalisierte Medizin. Also wenn wir da richtig rangehen und sagen...
Ja, noch individueller vorgehen, ne?
Ja, genau.
Die Frage, warum habe ich so viele Progresse, warum haben andere gar keine, warum wirken bei manchen, das muss ich ja auch sagen, aber trotzdem hat jedes TKI bei mir erstmal sensationell eingeschlagen, während andere über TKIs drüber wegspringen, weil die gar nicht anschlagen. Ne? Ja, und dass man da eigentlich noch nicht die richtigen Möglichkeiten hat oder die Möglichkeiten sind vielleicht auch sogar schon da, aber man hat sie noch nicht so einfach zur Verfügung, wirklich ganz genau reinzugucken, was passiert denn da? Warum ist das so?
Ne? Ja, und dann auch die Immuntherapien, genau, dass man da weiter versteht, was du eben auch sagtest. Wann setze ich was an oder wann muss ein ADC oder. Also Analyse ist, glaube ich, ist so mein, weil ich natürlich auch möglichst ein tolles Leben leben möchte, erhoffe ich mir, dass in der Analyse auch immer gesagt wird, zum Beispiel, du hast mit dem und diesem Stoff weniger Nebenwirkungen, als wenn du das nimmst. Ne?
Ja.
Also du hast eine Unterdrückung des Tumorwachstums und wenig Nebenwirkungen, weil ich merke gerade in meiner Situation, dass Nebenwirkungen auch ganz schön einschränken können. Ne?
Ja, aber gerade mit Nebenwirkungen, das ist natürlich auch ziemlich individuell. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja auch so, oder vielleicht kannst du es auch tatsächlich, kannst du ein Profil so genau erstellen, dass du schon vorhersagen kannst, die und die Nebenwirkungen wird dich erwischen oder nicht. Vielleicht ist das so, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls wird es nicht gemacht. Es ist eher so ein Try and Error. Probier es halt und vielleicht kommst du gut damit klar oder nicht. Ne?
Genau.
Bei Lorlatinib zum Beispiel, das war mein totaler Game Changer. Also während alle anderen Medikamente mich vorher so echt down gemacht haben und bewegungsunfähig, war ich total fit auf Lorlatinib. Ich habe das super gut vertragen, war außerdem auch noch so ein kleiner Happy-Macher. Hätte ich noch ewig nehmen können.
Schön.
Andere vertragen es nicht so gut. Das ist halt sehr unterschiedlich. Ne?
Ja. Ja, Julia, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Nils. Es ist nie genug Zeit. Ne? Wir können noch 3 Stunden reden.
Ja, ich breche auch nur ab, weil wir über die Stunde sind.
Total. Ist absolut richtig.
Wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen, das weiß ich. Und ich hoffe, wir werden nicht wieder 32 Folgen warten, obwohl uns ja beiden die Zeit sehr, sehr kurz vorgekommen ist. Julia, vielen Dank. Auch vielen Dank nochmal, dass du allen Lungenkrebserkrankten so viel Mut gibst, auch über die ganzen Jahre. Wie gesagt, fast 10 Jahre, muss man auch schon sagen, ziehe ich den Hut und wünsche mir natürlich auch mindestens so viel Lebenszeit und wünsche dir nochmal 40 obendrauf. Ich hoffe, wir beide werden diese 40 zusammen erleben. Das wäre natürlich das Schönste.
Vielen Dank, Nils, dass du mit deinem tollen Podcast so vielen Menschen Mut machst und dass du dich so öffentlich zeigst damit. Das finde ich super. Ich finde, solche Angebote sind so kostbar und so wertvoll für Patienten, wie du das auch machst.
Also, danke dir.
Ich danke dir, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte und ja, freue mich, wenn wir uns dann Ende des Monats wieder in echt sehen.
Genau, in Köln Ende November 2025 und dann reden wir mal wieder privat und im Podcast lade ich dich auch bald wieder ein. Vielen Dank, Julia.
Tschüss.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.